Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Was sind Klimaklagen? Welche Auswirkungen haben die bisher ersten Urteile? Und was sollte die Rolle von Gerichten sein? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Christian Pisker. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ist mir ein Fest, hier zu sein.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich bin Host dieses Podcasts und darf zuallererst wieder unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Christian Pisker ist ein renommierter österreichischer Rechtswissenschaftler, der seit 2002 als außerordentlicher Universitätsprofessor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien tätig ist. Er hat sich auf verschiedene Rechtsgebiete spezialisiert, darunter Staats- und Verwaltungsrecht, öffentliches Wirtschaftsrecht, Verkehrsrecht und das aufstrebende Feld der Kryptowährungen. Seit vielen Jahren publiziert er regelmäßig zu verschiedensten Fragen der Klimagesetzgebung und den Auswirkungen von Klimaklagen. Lieber Chris, kannst du uns erklären, was unter Klimaklagen verstanden wird und wie sich diese in den letzten Jahren überhaupt entwickelt haben?
Gerne. Klimaklagen, das ist ein Phänomen, das wir seit etlichen Jahren im Feld des Klimaschutzes oder Umweltschutzes haben. Und auf diese Art versuchen Einzelne oder NGOs, den Umweltschutz oder den Klimaschutz aus ihrer Sicht auf Vordermann zu bringen. Das Konzept ist eigentlich denkbar einfach. Es ist im Prinzip immer gleich. Man versucht im Prinzip anerkannte Rechtsprinzipien aus den Angeln zu heben und das zugunsten des Klimaschutzes. Wenn man damit Erfolg hat, wird das im Prinzip gefeiert von den Aktivisten. Die anderen bleiben dann eher ruhig oder skeptisch. Ja? Und das Problem bei Klimaklagen ist, dass eben durch Klimaklagen oft der Rechtsstaat oder unser Grundrechtssystem, das ja Basis unserer pluralistischen europäischen Gesellschaft ist, in Frage gestellt werden. Wie geschieht das? Indem man eben versucht, das geschriebene Recht durch Gerichte modifizieren oder verändern zu lassen und das im Interesse des Klimaschutzes. Also so ein kleines bisschen nach dem Prinzip, der Zweck heiligt die Mittel.
Kann man jetzt sagen, dieses Phänomen aus deiner Beobachtung heraus hat in den letzten Jahren zugenommen?
Ja, kann man absolut sagen. Wir hatten ja auch in Österreich schon einige Klimaklagen, das heißt Anträge auf Gesetzesprüfung beim Verfassungsgerichtshof. Auf europäischer Ebene ist das auch ein beachtenswerteres Phänomen geworden. Und wir hatten hier ja auch jetzt unlängst einige Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Einige sind noch anhängig, ein paar wurden schon entschieden und da werden wir ja sicher auch noch drüber sprechen, zum Beispiel über das Urteil Klimaseniorinnen gegen Schweiz.
Da werden wir jedenfalls drüber sprechen, vorher aber noch ein bisschen die Frage, auf welchen rechtlichen Grundlagen basieren denn eigentlich solche Klagen und wer tritt denn da alle als Kläger auf?
Ja, wie gesagt, Kläger sind meistens Einzelne, die sich besonders betroffen fühlen oder deren Herz ganz besonders für den Klimaschutz schlägt. Auf der anderen Seite auch NGOs, dahinter steckt ja auch einiges an finanzieller Kapazität. Und NGOs arbeiten das Ganze dann ein bisschen grundsätzlicher auf, wie gesagt, und sind von Anwälten, die in dem Bereich ausgewiesen sind, unterstützt. Ja? Aber wie gesagt, das Prinzip ist immer das Gleiche. Wir versuchen, anerkannte rechtliche Prinzipien in Frage zu stellen und hoffen, dass die Gerichte dabei mitgehen. In Wahrheit geht es darum, ein Gericht eigentlich dazu zu bewegen, dass es das tut, was normalerweise dem Gesetzgeber zustünde, dass es also Gesetzgeber spielt und dass es Rechtschöpfung betreibt, dass es also selbst neue Rechtsprinzipien erfindet, die es ja so im geschriebenen Recht und in den Verfassungen im Prinzip nicht oder nur eingeschränkt gibt, dass nämlich der Klimaschutz eine Art Vorrangstellung einnehmen soll.
Wenn wir jetzt das vielleicht auf ein Beispiel runterbrechen, an welche Klage in Österreich, denkst du da, was war da zum Beispiel die Rechtsgrundlage?
In Österreich hat man versucht, sich zum Beispiel auf das Kinderrecht der BVG zu stützen. Diese Beschwerden wurden in Österreich durchwegs zurückgewiesen. Warum? Mit gutem Grund, nämlich deshalb, weil man gesagt hat, dass hier keine unmittelbare Betroffenheit der Beschwerdeführer gegeben ist. Ja, weil man hat generell versucht, das Klimaschutzgesetz, das wir haben, anzufechten. Und das Klimaschutzgesetz richtet sich ja an Staatsorgane, ja, sodass ein Einzelner, der hier einen Individualantrag, eine Beschwerde auf Gesetzesprüfung einbringt, nicht unmittelbar von diesem Gesetz betroffen ist. Und das ist Voraussetzung, um zum VfGH gehen zu können.
Jetzt hast du zuerst schon angesprochen, diesen erst kürzlich aufgetretenen Fall des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Thema Klimaseniorinnen versus Schweiz.
Ja.
Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, worum ist es in diesem Fall gegangen, wie ist er ausgegangen und was bedeutet das auch jetzt in Zukunft?
Genau, also dieses Urteil, das birgt unglaublich viele komplexe Einzelaspekte in sich, ja. Und ich bin auch derzeit dabei, dieses Urteil komplett aufzuarbeiten. Man stößt dann immer wieder auf neue Aspekte. Einfach erklärt lief das folgendermaßen. Da kamen Klimaseniorinnen, eben ältere Personen, die der Meinung waren, besonders vom Klimawandel betroffen zu sein, ja, aufgrund des Alters. Und die haben vor dem EGMR geltend gemacht, dass die Schweiz zu wenig für den Klimaschutz tun würde. Insbesondere hat man geltend gemacht, dass die Schweiz bis 2030 kein entsprechendes CO2-Reduktionssystem hat, also so wie wir das in der EU haben, ja. Und das war eben in der Schweiz, hat sich das so ergeben, dass es da eine Volksabstimmung gab, wann man einsetzen soll damit. Ja? Und da hat man gesagt, okay, wir wollen ab 2030 beginnen und ab diesem Zeitpunkt hat die Schweiz sowas, aber bis dahin nicht. Und das hat der Europäische Gerichtshof zum Anlass genommen, zu sagen, die Schweiz muss hier nachlegen, sie muss so ein CO2-Reduktionssystem in jedem Fall einführen. Und gestützt hat man sich dabei insbesondere auf das Recht auf Privatsphäre. Das Recht auf Privatsphäre, Artikel 8 MRK, besagt ja, dass man als Einzelner ein Recht auf ein Privatleben hat. Und das wurde schon bisher im Zusammenhang mit Umweltschutzaspekten vom EGMR in Anwendung gebracht. Und in diesem Fall war das natürlich etwas komplexer, weil ja der Klimaschutz im Prinzip nichts ist, was man jetzt einem Staat alleine anlasten kann, ja, sondern weil das ja etwas ist, was quasi auf einer höheren Ebene von mehreren Staaten oder von am besten von allen Staaten betrieben werden muss. Das haben wir hier nicht gegeben und hier hat der EGMR einfach den Zauberstab in die Hand genommen, Harry Potter gespielt und gesagt, im Prinzip ist mir das gleichgültig, dass man das jetzt zum Beispiel der Schweiz alleine nicht anlasten kann, dass es mit dem Klimaschutz nicht genug vorangeht. Und er hat dann gesagt, das Drop-in-the-Ocean-Argument, das vergessen wir. Ja? Drop-in-the-Ocean-Argument, also dass ein Staat alleine nichts ausrichten kann. Und er hat damit im Prinzip gesagt, okay, auch wenn ein Staat alleine nichts ausrichten kann, ich verlange es trotzdem unter dem Aspekt des Rechts auf Privatsphäre, dass jeder Staat eine positive Schutzpflicht ausübt, ja, und Klimaschutz betreibt. Er hat allerdings im Prinzip nicht mehr verlangt als ein CO2-Reduktionssystem. Ja. Ein CO2-Reduktionssystem, das ernsthaft und gezielt Reduktionspfade beinhaltet und die CO2-Neutralität anstrebt. Ja. Und das das ist sozusagen auch die Hauptaussage des Urteils des EGMR, dass man als Mitgliedstaat der EMRK ein solches CO2-Reduktionssystem haben muss.
Jetzt habe ich da noch zwei konkretere Nachfragen. Nämlich einerseits würde mich interessieren, ich habe das so ein bisschen herausgehört, du bist schon der Meinung, dass der EGMR da vielleicht seine Kompetenzen überschreitet mit diesem Urteil. Und die zweite Sache wäre, das klingt jetzt das Urteil aus deinem Munde eher unspektakulär, aber ich habe schon das Gefühl, dass es von der NGO-Szene sehr gefeiert wurde.
Ganz genau. Ich habe mich ja jetzt schon seit längerem intensiv mit diesem Urteil auseinandergesetzt. Und na klar, das Urteil ist gefeiert worden als Game Changer, als historische Wende und so weiter. In einem gewissen Sinn kann man das natürlich auch sagen. Ja, Aber wenn man sich das Urteil genau anschaut, dann merkt man, dass der EGMR zwar sehr schöne Worte gemacht hat, die NGOs, sage ich mal so, gestreichelt hat, ihnen gesagt hat, ihr macht gute Arbeit und ihr dürft auch bei mir klagen, ja. Aber er hat auf der anderen Seite auch deutlich gesagt, Klimaschutzmaßnahmen müssen grundrechtskonform sein. Das heißt also, wir brauchen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das heißt, ein Prinzip, das da auch immer wieder so herumgegeistert ist in den Medien, dass Klimaschutz jetzt irgendwie Vorrang hätte oder jetzt die erste Geige spielen würde, dem kann man klar eine Absage erteilen, weil der EGMR eben auch klargestellt hat, dass das kein Grundrecht auf Klimaschutz jetzt ist, sondern das ist eine staatliche Schutzpflicht, die ja aus dem Recht auf Privatsphäre ableitet. Okay? Und zusätzlich hat der EGMR, und das ist meiner Meinung nach hier absolut entscheidend, hat der EGMR deutlich gesagt, wenn die Staaten jetzt konkrete Klimaschutzmaßnahmen setzen, und das ist ja eigentlich dann das, wo es drauf ankommt, wie wege ich das ab, ja, welches Grundrecht setze ich hier in Connex zum Beispiel zu dieser staatlichen Schutzpflicht, zum Beispiel Recht auf Eigentum, Recht auf Erwerbsfreiheit, Gleichheitssatz und so weiter, ja. Da hat der EGMR eindeutig gesagt, hier mische ich mich nicht ein, sondern das liegt in dem weiten Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten, wie sie das machen, ja. Und wenn ich das jetzt auf den Punkt bringe, heißt das, der EGMR schaut sich an, ob ein Staat ein ausreichendes CO2-Reduktionssystem hat. Ja, das haben wir in der EU, es ist sogar unmittelbar anwendbar. Ja, das sind ja Verordnungen, wir haben das Klimagesetz, wir haben die Effort-Sharing-Verordnung, die jeden Mitgliedstaat verpflichtet, einen Reduktionspfad zu beschreiten und bis 2050 die CO2-Neutralität umzusetzen. Okay? Also das haben wir im Prinzip. Ja? Und wenn man jetzt sozusagen sich überlegt, was bedeutet das bei den Einzelmaßnahmen? Ja, da war immer eine Traumvorstellung im Bereich des Aktivismus, dass man gesagt hat, also ich würde gerne jetzt einen Grundsatz haben, dass der Staat zum Beispiel CO2-Ausstoß jetzt im Einzelfall zu verhindern hat. Ja? Also dass wir zum Beispiel ein Gesetz, nehmen wir zum Beispiel bei uns, Beispiel Gewerbeordnung, das ja Betriebsanlagen, Genehmigungen und so weiter regelt, dass man sagen kann, so lieber EGMR, jetzt gehst du her und sagst uns, ist dieses Gesetz klimafit? Oder nicht? Ja, wie viel CO2-Ausstoß darf man noch genehmigen? Und da hält sich der EGMR raus. Das heißt, das überlässt er dem einzelnen Mitgliedstaat und er verlangt im Prinzip nur das Vorhandensein eines CO2-Reduktionssystems.
Den Klagsweg zu beschreiten ist ja nicht unbedingt ein billiges Unterfangen. Wer finanziert denn in der Regel oder beispielsweise jetzt bei den Schweizerinnen so ein Vorhaben?
Ja. Aus meinem Erfahrungshorizont heraus finanzieren das meistens, auch wenn einzelne klagen, NGOs, die dahinter stehen und die Knete haben, weil wie du sagst, das kann schon ins Geld gehen. Ja? Und so war es auch bei den Klimaseniorinnen, also wenn man dem Internet Glauben schenken darf, das war Greenpeace, ist dahinter gestanden. Und hier wurde ja auch unterschieden zwischen der Schiene Klimaseniorinnen als Einzelpersonen. Die hat der EGMR ja gekippt und gesagt, Zurückweisung, die Einzelnen dürfen nicht, ja, weil nur die Tatsache, dass sie älter sind, reicht nicht, die individuelle Betroffenheit zu begründen. Ebenso wie bei der Klage der portugiesischen Jugend, da hat er auch dieser allgemeinen aktivistischen Schiene eine Absage erteilt und gesagt, wenn man sagt, Klimaerwärmung allein greift in mein Recht auf Privatsphäre aus, das reicht nicht. Ja? Und hier hat er eben bei den Klimaseniorinnen gesagt, also die NGOs selber, ja, es war eine eigene, die Klimaseniorinnen gegründet hatten, mit Greenpeace Hilfe, wenn das stimmt, da hat er gesagt, wenn die Interessen der einzelnen Mitglieder vertreten, dann dürfen die klagen. Wie gesagt, auch hier eine rechtschöpferische Tendenz, ja, aber immerhin kann er sich da schon auf Vorjudikatur stützen.
Wenn du jetzt dieses Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit anderen Urteilen oder Begründungen des österreichischen Verfassungsgerichtshofs vergleichst, wo siehst du da Trennlinien oder Gemeinsamkeiten?
Ich sehe da große Diskrepanzen und auch Gemeinsamkeiten. Da komme ich nochmal auf das zurück, was du mich vorher gefragt hast, nämlich wie kritisch ich das sehe, was der EGMR gemacht hat. Also der EGMR, wie gesagt, der hat hier wirklich den Zauberstab einerseits in die Hand genommen und einfach Prinzipien modifiziert, ja, die so, ja, in dieser Form aus der EMRK nicht mehr ableitbar sind. Das bedeutet, er hat hier, und da bin ich nicht der Einzige, der das sagt, im Prinzip seine Kompetenzen mehr als ausgereizt. Ja? Und das Interessante ist, es gab eine Dissenting Opinion. Ja? Und zwar war das der britische Richter Tim Eike, ja, der gesagt hat, das war eine klare Kompetenzüberschreitung des EGMR. Ja? Und was der EGMR hier getan hat, könnte sogar kontraproduktiv sein. Ja? Wenn man eine solche Verpflichtung aus der EMRK ableitet, die jetzt quasi die Herren der Verträge, also die Mitgliedstaaten, so nicht genehmigt haben beim Vertragsabschluss, dann könnte das sogar Gegentendenzen hervorrufen. Ja? Und das ist etwas, was ich also durchaus unterstreichen möchte und ernst nehme, weil man ja auch aus der Schweiz jetzt schon gehört hat, solche Tendenzen, Überlegungen, so kampflos nehmen wir das nicht zur Kenntnis, denn wir haben ja sehr brav Klima- und Umweltschutz gemacht. Ja? Wir haben direkte Demokratie, viel stärker als andere. Das Gesetz wurde abgewählt. Was soll man machen? Wir versuchen zu initiieren, dass es ein Zusatzprotokoll zur MRK gibt, wo man sowas einen Riegel vorschiebt. Nicht? Und das sind schon krasse Vorschläge, muss ich sagen. Aber es ist verständlich, dass solche Vorschläge auf den Tisch kommen, wenn ein Gericht weit übers Ziel hinausschießt. Ja, also da hat er eindeutig Dinge in freier Rechtschöpfung hier gefordert und dazu gehört zum Beispiel auch, dass er genau gesagt hat, wie er sich dieses CO2-Reduktionssystem vorstellt. Ja, also das kann man wirklich aus einem Grundrecht nicht mehr ableiten und das ist freie Rechtschöpfung. Detto, dass er gesagt hat, NGOs dürfen klagen. Ja, das ist etwas, was er schon vorher in anderen Judikaten auch gesagt hat. Das ist vielleicht nicht ganz so krass. Im Ergebnis ist es das natürlich. Ja, also hier sehe ich ebenso wie der britische Richter Tim Eike deutliche Überschreitungen der Kompetenz des EGMR. Und was hier besonders spannend ist, der britische Richter, der gewöhnt ist, dass Gerichte Recht schöpfen, angloamerikanisches Case-Law-System und so weiter, ja, der hat das deutlich gesagt. Also das sagt schon einiges. Ja. Das ist meine kritische Sicht des Urteils. Und auf der anderen Seite bin ich im Rahmen meiner Forschungen darauf gestoßen, dass der EGMR aber auch Dinge gesagt hat, die sehr stark konterkarieren diese extreme Feier des Urteils als einen absoluten Durchbruch im Bereich des Klimaschutzes. Warum? Das Urteil steht ja nicht allein auf weiter Flur, sondern da gibt es ja auch andere Klagen vor dem EGMR, die er auch schon entschieden hat. Und eines ist das Urteil der portugiesischen Jugend gegen Portugal. Und die haben mehr oder weniger die rein aktivistische Argumentation vertreten und haben gesagt, dadurch, dass es die Erderwärmung gibt, sind wir in unserem Recht auf Privatsphäre verletzt. Ja? Und gleichzeitig haben sie auch gesagt, wir möchten, dass der EGMR uns eine wichtige Prozesslegitimationsvoraussetzung erlässt. Also, dass er sagt, für Klimaschutzfragen ist das irrelevant. Da geht es um die Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs. Ja? Das heißt, du musst, wenn du zum EGMR gehst, zuerst innerstaatlich alle Instanzen, alle Rechtsmittel durchlaufen haben. Das hatten die nicht. Und ihm gesagt, nachdem das so ein dringendes Problem ist, bitte erlass uns das. Ja? Da würde man sich denken, wenn man jetzt so die aktivistische Interpretation des Klimaseniorinnenurteils berücksichtigt, naja, das würde er doch gemacht haben, ja, weil er hat ja auch im Klimaseniorinnenurteil gesagt, wie wichtig der Klimaschutz ist. Ja, da sind wir ja, glaube ich, auch alle einer Meinung. Und deshalb müsse man hier gewisse Grundsätze anders anwenden. Er hat auch von einem tailor-made approach for climate protection issues und so gesprochen. Ja. Aber bei dieser Frage, bei dieser Zulässigkeitsfrage, Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs, hat er ganz deutlich gesagt, nicht, ja, das erlasse ich euch nicht, denn das ist eine klare Voraussetzung, die in der EMRK drinsteht, ja, und diese Voraussetzung, die kann ich nicht wegwischen, weil wenn ich das tun würde, dann würde ich meine Kompetenz überschreiten und würde ich nicht mehr auslegen und interpretieren, sondern das wäre freie Rechtschöpfung. Okay? Das heißt, hier hat er ganz klar Grenzen gesetzt und er hat auch offensichtlich ganz deutlich gesehen, wo die Grenzen seiner Kompetenz in Wahrheit liegen. Ja? Was bedeutet denn das jetzt für das Klimaseniorinnenurteil? Für mich bedeutet das ganz klar, dass man diese Urteile in einem engen Zusammenhang sehen muss. Ja? Und zwar dahingehend, dass der Gerichtshof zwar einerseits für den Klimaschutz sehr schöne Worte gefunden hat und gesagt hat, das ist wichtig, das müssen wir ernst nehmen, damit auch vermieden hat, dass er einen Shitstorm kriegt und von allen Klimaaktivisten gehasst wird. Ja? Das könnte durchaus seine Absicht gewesen sein. Und hat damit klargestellt, er möchte, dass Staaten unabhängig davon, wie groß jetzt der Beitrag sein könnte zu einer Minimierung der Erderwärmung, ja, dass sie etwas tun und dass sie ein CO2-Reduktionssystem erlassen und ernsthaft verfolgen. Ja. Aber auf der anderen Seite hat er ganz klar gesagt, er wird gewisse Grenzen nicht überschreiten, weil er seine Kompetenz, die EMRK auszulegen, nicht uminterpretieren möchte in eine Kompetenz, die EMRK zu ergänzen. Ja? Wenn wir das jetzt übertragen auf diese Auslegung des Rechts auf Privatsphäre, dass da jetzt eine staatliche Schutzpflicht für Klimaschutzmaßnahmen besteht, dann bedeutet das, dass er Artikel 8 extrem weit ausgelegt hat, dabei schon Grenzen gesprengt hat, ja, dass er aber gesehen hat, dass er das nicht übertreiben darf und damit auch angedeutet hat, dass er es möglicherweise nicht übertreiben wird. Und das zusammen mit dem Aspekt, dass er gesagt hat, was die Staaten im Einzelnen konkret machen, bleibt ihnen überlassen in ihrem weiten, freien Ermessen, ja, das spricht für mich sehr stark, weist für mich sehr stark in diese Richtung, dass der EGMR den Staaten im Einzelfall nicht vorschreiben wird, wie viel CO2 sie ausstoßen dürfen.
Ja. Jetzt gibt es ja auch immer wieder zahlreiche Klagen vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof. Da könnte man ja auch den NGOs unterstellen, dass sie sozusagen Rechtsdurchsetzung oder Rechtsschaffung über diesen gerichtlichen Weg machen wollen. Hast du da Beispiele, beziehungsweise wie fallen da Urteile aus bis dato?
Ja, also wie gesagt, in Österreich bis jetzt hatten wir aufgrund der fehlenden Formalvoraussetzungen vollkommen zu Recht nur Zurückweisungen. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Verfahren, die vor dem EGMR laufen. Zum Beispiel gibt es ein Verfahren, wo Österreich, das macht die Michaela Krömer, gibt es ein Verfahren, wo Österreich vorgeworfen wird, der VfGH hätte nicht eingehend genug sich mit der Klagsbefugnis von den Einzelpersonen, die das eingebracht haben, auseinandergesetzt. Ja. Da ging es um eine Person, die, wenn ich mich nicht irre, Multiple Sklerose hat. Ja. Und die wurde zurückgewiesen mangels unmittelbarer Betroffenheit, so wie ich gesagt habe. Ja. Klimaschutzgesetz gilt für Organe, nicht für Einzelne, daher keine individuelle Betroffenheit. Hier hat aber der EGMR auch seine bisher vertretenen Grundsätze aufgeweicht, allerdings nicht sehr stark. Er hat gesagt, Einzelpersonen dürfen nicht zu mir kommen im Prinzip, außer es liegen ganz besondere enge Ausnahmevoraussetzungen vor. Und darunter hat er auch die sogenannte Critical Medical Condition, ja, also ein kritischer Gesundheitszustand, ja, genannt. Ja, und da stellt sich für mich schon die Frage, ob er nicht unter dem Aspekt des Fair Trial, Artikel 6 MRK, ja, hier eine Klagsbefugnis dieser Einzelperson, die hier in Österreich zurückgewiesen wurde, ja, vor dem EGMR, also bei der EGMR-Klage, anerkennen würde. Ja, das muss man sich anschauen, da bin ich auch dabei, aber ich kann leider nicht alles auf einmal machen. Ja, es geht sich nicht aus. Und wir prüfen das gerade, wie hier die Prognose ausfallen kann. Aber da sehe ich schon eine gewisse Chance, ja, dass das anerkannt wird. Und dann sozusagen kommt die nächste Gretchenfrage, was kann man denn jetzt daraus ableiten, ja, für die Frage allfälliger inhaltlicher Aussprüche, die jetzt da auf Österreich zukommen. Ja? Und wenn man sich das so anguckt, dann habe ich ja eigentlich hier, wie gesagt, das Requirement des EGMR, dass jeder Staat ein CO2-Reduktionssystem braucht. Ja? Jetzt würde ich sagen, jetzt wird man von aktivistischer Seite sicher sagen, ja, wir haben ja kein Klimaschutzgesetz.
Genau, auf diese Frage wollte ich hinaus. Ja.
Genau.
Läuft es nicht darauf hinaus, dass man durch die Hintertür so ein Klimaschutzgesetz schaffen will, unabhängig von dem, was auf europäischer Ebene an Vorgaben schon da ist?
Ja, also wenn ich mich nicht um eine objektive Betrachtung bemühen würde und Aktivist wäre, ja, dann würde ich das auch fordern. Na klar, also das wird sicher kommen. Jetzt in dieser Legislaturperiode, glaube ich, ist der Zug mehr oder weniger abgefahren, da ist ja kaum mehr Zeit. Aber wir können natürlich nichts ausschließen, ja, wir werden sehen. Aber nach der Nationalratswahl kommt das Thema sicher wieder auf. Ja, und was würde ich dazu mir denken? Ja, also ich denke, wie gesagt, wir haben in Österreich, so wie jeder andere EU-Mitgliedstaat, die EU-Vorgaben zu einem CO2-Reduktionssystem. Die sind ausgeklügelt, die sind ziemlich weitgehend. Sie gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Es gibt ein Berichtssystem. Ja. Wir sind verpflichtet, der EU regelmäßig Bericht zu erstatten, der Kommission. Ja. Wir müssen einen Plan erstellen, den wir mitteilen, notifizieren müssen. Ja. Also, da sage ich, da sind wir schon relatively safe, ja. Wir haben das und, das möchte ich auch noch dazu sagen, wir haben ja ein Klimaschutzgesetz, ja. Das wurde nur nicht wirklich ernsthaft vollzogen in den letzten Jahren. Und es wurde immer gesagt, das ist 2020 ausgelaufen. Naja, die dazu ergehenden Reduktionspfade, die sind ein bisschen veraltet. Das könnte man ja nachlegen. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass wir jetzt in einer Art Panikreaktion aus Angst vom EGMR verurteilt zu werden, jetzt ein Klimaschutzgesetz auf den Tisch legen müssten, dass die Verfassung upside down dreht. Ja, so wie das im Klimaschutz-Volksbegehren verlangt wurde, wo ja etliche Rechtsschutzgrundsätze, grundrechtliche Absicherungen und an sich das Rechtsstaatsprinzip sehr, sehr gefährdet gewesen wären oder verändert worden wären. Ja, also sowas, da rate ich davon ab, hier in eine Panikreaktion zu verfallen. Denn ich sage, wir haben starke Ansatzpunkte und starke Anhaltspunkte, dass der Gerichtshof in Zukunft eine durchaus vernünftig restriktive Linie führt und nur ein CO2-Reduktionssystem verlangt. Ja? Und wie gesagt, das haben wir in Österreich, so wie jeder andere Mitgliedstaat.
Jetzt hat man ja manchmal das Gefühl, bei den Klagen geht es ja nicht nur um den Inhalt, sondern egal, ob eine Klage aussichtslos ist oder nicht, ja, es dient auf jeden Fall der medialen Berichterstattung. Wie beurteilst du die Rolle der Medien in diesem ganzen Zusammenhang?
Das ist wirklich eine sehr spannende und auch eine sehr, sehr wichtige Frage, ja, weil die Rolle der Medien ist in vieler Hinsicht eine ganz zentrale geworden, ja. Insbesondere dadurch, dass ja zum Beispiel die Gen Z, also die zwischen 1995 und 2010 geboren sind, eigentlich diesbezüglich nur mehr online lebt, ja. Die sind ständig online, 6 bis 10 Stunden am Tag teilweise. Die kriegen ihre Infos nur aus den Medien und dazu brauche ich keine Studie zu zitieren, die sind Legion, ist alles wissenschaftlich aufgearbeitet. Die Medien arbeiten halt derzeit mit der Methode des Catastrophizing, ja, also das ist in der Wissenschaft anerkannt und untersucht, ja, und das ist sozusagen, was auch im Klimaschutz gefahren wird. Wenn wir Studien in den Medien hören, wenn wir die Berichterstattung berücksichtigen, das ist alles durch dieses Catastrophizing geprägt und dementsprechend ist der Mindset natürlich der Generation Z. Ja? Also wie gesagt, mir tun die Jugendlichen, die heute aufwachsen, oder auch meine Studenten, ich kriege das ja alles on the job mit und ich habe ja regelmäßig Diskussionen auch mit Klimaaktivisten und ich verstehe die wirklich sehr, sehr gut und ich kann mit ihnen nachfühlen. Ich möchte mit so einem Mindset, hätte ich nicht aufwachsen wollen. Ja, wir sind damals in den 80er und 90er Jahren mit einem richtig positiven Mindset aufgewachsen, auch wenn wir Klimaschutz-Issues hatten, auch wenn wir damals im Prinzip eigentlich alle grün waren, aber halt so basismäßig, ja, und gesagt haben, ja, warum tun wir da nicht mehr, ja. Aber heute ist das ja viel, viel schichtiger geworden und die Medien fahren natürlich diese Schiene, weil das bringt Klicks, ja, das ist natürlich vollkommen klar und ich verstehe das auch. Aber das Problem ist, dass wir hier natürlich keine breite, auch wissenschaftlich fundierte Information haben, sondern eben Horrorszenarien, die natürlich mit unseren Emotionen auch entsprechend etwas machen. Und ich sage nur, damit ich das ganz klar gesagt habe, ich möchte in keiner Weise in Frage stellen, dass wir etwas tun müssen und dass hier Handlungsbedarf besteht. Ja? Ich sage nur, wir sollten ein bisschen besser aufpassen auf unseren Nachwuchs und auf die jungen Leute, die ja eigentlich den Drive haben sollten, etwas zu tun. Und da genügt's nicht, sich auf der Straße anzukleben und dadurch nur aufmerksam zu machen, sondern da ist Aktivismus pur gefragt, nämlich wirklich etwas zu tun. Wenn ich etwas tun möchte, dann sollte ich mich eigentlich für Technik interessieren, damit ich etwas tun kann. Da gibt's auch genug Professoren und Professorinnen, die in dem Bereich auch in Österreich aktiv sind und hier die Jugend motivieren wollen, Technik zu studieren im Hinblick auf klimaschutzrelevante Technologien, Problematiken und so weiter, da kann man so viel tun, ja.
Du hast mir jetzt schon fast die Frage vorweggenommen, wenn du jetzt sozusagen einen Wunsch frei hättest an die Verantwortungsträger, was müsste man initiieren in Österreich?
Also generell würde ich sagen, ich würde mir hier viel mehr Nähe zur Bevölkerung wünschen, ja. Man stellt eigentlich fest, dass sowohl von der grünen Seite als auch von anderen Seiten hier ziemlich, wie soll ich sagen, fern vom Einzelnen, auch fern von der Wirtschaft argumentiert wird. Und letztlich geht es doch in einem pluralistischen System, das durch die Menschenrechtskonvention, aber auch durch unsere mitgliedstaatlichen Verfassungen grundgelegt ist, darum einen Ausgleich zwischen den beteiligten Interessen zu finden. Und wir sollten beginnen zu verstehen, dass wir Klimaschutz nicht mit einer Feindseligkeitsdebatte erzielen werden, sondern indem wir vernünftig diskutieren und jeden abholen. Ja? Das betrifft den Einzelnen, das betrifft die Wirtschaft, das betrifft alle Keyplayer in dem Bereich und alle Betroffenen. Und da würde ich mir wünschen, dass man auch den Einzelnen Möglichkeiten in die Hand gibt, Klimaschutz zu betreiben und nicht immer nur sagt, ja, ihr müsst jetzt Geld hinlegen, ihr müsst zahlen, kauft euch ein Elektroauto und man verschweigt auch die ganzen Probleme rund um diese neue Technologie. Damit kommen wir gleich im Übergang dazu, dass ich mir wünschen würde, dass man mehr konkrete Maßnahmen setzt, ja, Verfahrenserleichterungen für klimafreundliche Technologien. Ich höre da immer wieder von meinen Kooperationspartnern, wie lange dauern Verfahren für gewisse, für die Einführung oder Hinzunahme gewisser klimafreundlicher Technologien in einem Unternehmen. Das sollte, zack, sollte das möglich sein mit einer starken Verfahrensvereinfachung. Für den Einzelnen sollte man die Leute da abholen, wo sie auch profitieren. Ja, die Welt funktioniert so. Ja, der Einzelne wird gerne Klimaschutz betreiben, nachhaltiger leben, wenn er die Möglichkeit hat. Ich bringe da gerne auch das Beispiel, das Klimaticket. Ja, ich weiß, sehr unterschiedliche Positionen dazu, aber ich kann nur sagen, von meinen Mitarbeitern, die sind ja alle eher im jungen Bereich, also Gen Z auf jeden Fall, die haben alle das Klimaticket, ja, und die fahren deswegen entweder gar nicht Auto oder viel weniger Auto, ja. Das würde ich mir wünschen. Solche Maßnahmen, die dem Einzelnen einerseits Ersparnis bringen, aber andererseits auch für den Klimaschutz beitragen.
Es gibt eine Frage, die stellen wir all unseren Gästen. Du hast jetzt schon gesagt, was du dir wünschen würdest. Was ist denn dein persönlicher Beitrag zu Themenkomplex Klima- und Umweltschutz?
Ja, also mein persönlicher Beitrag ist, ich versuche in meinem persönlichen Umfeld und in meinem Ecosystem nachhaltig zu sein. Ja, ich bin ein großer Freund des Kreislaufwirtschaftsgedankens und freue mich sehr, dass die EU das seit einigen Jahren verstärkt aufs Korn nimmt und solche Dinge wie Right to Repair und sowas. Ja, also ein bisschen weg von der Konsumgesellschaft, das würde man sich ja gerade von der EU am wenigsten erwarten, aber das wurde gesehen. Das finde ich super. Ich versuche zum Beispiel im Prinzip Second-Hand-Gegenstände zu kaufen und zu verwenden in meinem Leben. Ja? Ich lebe auch in einem alten Haus. Ja? Das war schon gebaut, das musste ich nur renovieren. Ja? Es ist zwar nicht gedämmt, hat aber Mauern bis zu 85 cm Dicke. Das wird auch was bringen, ja, und so weiter. Ich habe mir noch nie, seit ich denken kann, mag sein, wenn mich jetzt jemand aufs Korn nimmt, irgendwann, dass man draufkommt, aber in den letzten Jahrzehnten nie einen Neuwagen gekauft, ja. Ich habe in Wien im Juridikum ein Fahrrad stehen, das ich für Wege in der Stadt verwende, wenn es zeitlich drin ist. Also ich versuche einiges, ja. Und, Heizung. Detto, ja. Ich habe nicht auf Wärmepumpe umgestellt bis jetzt, weil ich sehe auch etwas, was in der Diskussion immer vermieden wird, ja. Was kostet denn die Umstellung an CO2-Ausstoß, ja? Das wird totgeschwiegen, ja. Bei den E-Fuels bringt man es auf, weil das eine neue Technologie ist, ja. Wo ich sage, natürlich am Anfang hat man immer höhere Kosten. Aber generell der Mindset, alle Technologien neu, komplett neue Infrastruktur. Was kostet denn da der CO2-Ausstoß? Ja? Und ich habe zum Beispiel auch Holz, Kachelöfen und so da drin. Und da heize ich im Prinzip seit Jahren mit Bruchholz aus dem Umbau. Ist ein großer Bauernhof. Ja? Also solche Sachen mache ich. Und das sind nur einzelne Beispiele. Und ich bemühe mich sehr darum und ich finde, es macht mir auch Spaß, solche Möglichkeiten selbst rauszufinden und dann zu fahren.
Ich glaube, das ist das Wichtige. Spaß und Begeisterung braucht man auch beim Thema Klimaschutz. Ich danke dir, lieber Chris, recht herzlich für diese Insights in die europäische Gesetzgebung rund um das Thema Klimaklagen.
Sehr, sehr
ein
gern.
Phänomen, das uns sicher weiterhin begleiten wird. Vielleicht hören wir uns in diesem Format wieder. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich fürs Dabeisein. Und wenn dieses Thema für euch spannend wird, wir haben auch in der nächsten Folge wieder spannende Gäste bei uns. Bitte bleibt dran und abonniert unseren Kanal.
Danke, tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.